ARD-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Gedichte haben ein ziemlich angestaubtes Image. Trotzdem mag Lars Ruppel Gedichte ziemlich gern. Einmal, weil er sie selbst schreibt und als Poetry Slammer auf der Bühne vorträgt. Und weil er mit Gedichten helfen kann. Zum Beispiel, wenn er sie Menschen, die an Demenz erkrankt sind, vorträgt. Warum Gedichte viel besser sind als ihr Image, das könnt ihr gleich selbst von Poetry Slammer Lars Ruppel erfahren. Er ist heute Morgen zu Gast hier in Dein Sonntag. Sebastian Sonntag ist mein Name. Moin zusammen.
D-Radio Wissen.
Die erste Redensart, die mir dazu einfällt, ist so ein Klassiker wie Morgenstund hat Gold im Mund. Oder würdest du sagen, es ist eher ein Sprichwort?
Ich kenne ehrlich gesagt den Unterschied gar nicht. Redensart oder Sprichwort oder Aphorismen kann ich gar nicht so richtig unterscheiden. Da fehlt mir, glaube ich, die akademische Ausbildung, um das wirklich gezielt voneinander trennen zu können.
Ich hätte jetzt gedacht, ich meine, du hast ja häufig dann auch so ein oder zwei Wortgeschichten, weiß ich nicht, Heidewitzka oder sowas. Mhm. Ne? Ich dachte so, die kürzeren Dinger sind vielleicht Redensarten und die längeren Dinger sind Sprichworte. Aber ich habe es jetzt auch nicht definitorisch nachgeprüft.
Das ganze Ding ist ja sowieso eher ein Akt der Faulheit. Ja, also diese ganze Reihe mit Redensarten oder Aphorismen oder was auch immer das jetzt eigentlich sind, ist ja tatsächlich eigentlich nur von mir angefangen worden, weil ich einfach nicht mehr wusste, worüber ich reden sollte. Und wenn du jeden Morgen aufstehst so und musst schreiben und dann guckst dich um, ja, worüber schreibst du jetzt? Ah, die Kaffeetasse, ah, okay, hier mein Vorhang. Ja, dann, das ist halt jeden Tag das Gleiche. So. Und dann musst du immer überlegen, ist total schwer. Und diese Reihe, die hat es mir erlaubt, einfach so Sachen abzuarbeiten, immer mal hinzuhören. Ach, guck mal hier, da hat einer gesagt, das Blaue vom Himmel runterlügen. Ah, Mensch, klasse, schreibst halt darüber. Das war so eine Aufgabe, die ich mir selber gestellt habe, weil ich sehr, sehr faul bin.
Ich verstehe. Hast du denn jetzt irgendeine Redensart für die Situation jetzt? Irgendwas mit, weiß ich nicht, frühen Morgen oder Sonntag oder Wochenende oder so?
Der frühe Vogel fängt den Wurm?
Auf jeden Fall. Hast du da schon was drüber gemacht?
Da habe ich noch nichts drüber gemacht. Ehrlich gesagt ist die Reihe jetzt auch, glaube ich, irgendwie beendet, weil mir selbst hängt sie zum Hals raus. Ich habe jetzt zwei Bücher darüber geschrieben. Das erste, Holger die Waldfee. Da sind 12 Gedichte drin und jetzt im März erscheint Die Kuh vom Eis. Da sind nochmal 10 Gedichte drin. Ich halte es einfach nicht mehr aus.
Okay, dann reden wir nicht mehr über Redensarten oder vielleicht gleich nur noch so ein bisschen.
Ja, ich rede immer noch gerne drüber. Noch hängt sie mir so im Hals, aber noch hängt sie noch nicht raus.
Ich verstehe. Ja. Der Poetry Slammer Lars Ruppel ist zu Gast in den Sonntag. Er macht das hauptberuflich mit dem Slam und schreibt über Redensarten, haben wir gerade schon gehört. Und das macht er so erfolgreich, dass er es schon bis zum deutschen Meister im Poetry Slam gebracht hat. Er beschäftigt sich aber auch mit Demenzkranken, trägt ihnen Gedichte vor und gibt Workshops, in denen er erklärt, wie Lyrik Menschen helfen kann, die immer mehr aus ihrem Leben vergessen. Und darüber hat er auch vor kurzem ein Buch veröffentlicht. Geblitzt Dingst, Slam Poetry über Demenz. Lars, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich hier sein darf.
So, jetzt haben wir gerade schon gehört, dass dir die ein oder andere Redenswendung schon so halb aus dem Hals wieder raushängt. Aber fangen wir doch mal am Anfang an, als du da mit dieser Reihe angefangen hast. Was hat dich da so gekickt an diesen Redenswendungen? War es wirklich nur die Faulheit, wie du gerade schon beschrieben hast? Oder ist das auch irgendwie, weiß ich nicht, war da noch irgendwie sowas wie Kulturgut, deutsche Sprache, irgendwie sowas?
Natürlich schätzt man die deutsche Sprache sehr, wenn man mit ihr beruflich arbeitet. Dann lernt man die gruseligen Ecken kennen, aber auch die schönen Seiten und die tollen Klänge und die weniger tollen Klänge. Tatsächlich richtig fasziniert hat mich an dieser Reihe am Anfang. Es fing an mit Holger die Waldfee, dann kam Nicht schlecht, Herr Specht, dann Mein lieber Herr Gesangsverein, dass es so gut funktioniert hat, dass es einfach geklappt hat, dass die Texte, die dabei rausgekommen sind, gut waren, wenn man das jetzt so von seinen eigenen Texten behaupten darf, ohne doof zu gelten. Aber die haben funktioniert auf der Bühne. Bei den Meisterschaften kamen sie dann gut an. Sie haben mir Spaß gemacht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dann meinen Stil gefunden zu haben. Da ist man ja immer auf der Suche danach, wie klingt jetzt eigentlich der Text, den du jetzt gerade in dieser Zeit schreiben solltest? Wie ist deine Stimme? Wie ist dein Ton? Wie ist dein Stil? Der verändert sich ja auch. Und da hatte ich irgendwie das Gefühl, ja, diese erzählenden, kleinen, lyrischen Gedichte so, die passen ganz gut mit diesem wunderbaren Wesen und diesen kleinen Twists, die da drin sind. Das gefiel mir und dann dachte ich, jo, da machst du mal weiter dran. Außerdem ist es natürlich für mich gut, als Künstler quasi ein Profil zu bekommen. Ah, das ist doch der Typ mit den Redensarten.
Klar. Deswegen reden wir jetzt über Redensarten, weil du der Typ mit den Redensarten bist. Und ich finde übrigens, man kann auch ganz gut mal sagen, wenn man einen Text geschrieben hat, das ist grammatisch ganz, ganz schwierig.
Das war schwer, aber sonst sagst du auch manchmal so zu dir selbst, das war eine richtig tolle Sendung.
Immer mal wieder, wenn es funktioniert hat. Oder tolle Sendung ist schwieriger, aber es war ein richtig gutes Interview, wenn es funktioniert hat. Ja. Doch, das kenne ich schon. Ich finde, das kann man auch mal sagen. Aber ich finde, es tun sich so viele Leute, die Texte schreiben, total schwer damit zu sagen, das Buch war jetzt geil oder das Gedicht, was ich geschrieben habe, das war jetzt echt geil. Das ist immer so, ja, es hätte vielleicht doch besser laufen können, wenn ich noch 2 Wochen mehr Zeit gehabt hätte oder ja, der Text muss noch ein bisschen liegen, bis ich ihn gut finde oder so.
Ja, es ist so ein schwieriger Grad, weil man, wenn man dann so als Künstler angesprochen wird, ey, deine Gedichte sind voll toll, wenn man so sagt, ja, klar sind die toll, Alter. Dann ist man halt voll der Arsch, ne? Also wenn man so mit der Art das sagt und wenn man aber sagt, ach nein, die sind doch gar nicht so toll, dann ist das Understatement und diesen kleinen Grad, der dazwischen liegt, der ist extrem schwierig zu finden.
Ja, dieses Phishing for Compliments ist ja auch irgendwie blöd, ne? Wenn du sagst, ist ja auch nicht so geil. Doch, der war schon toll.
Das sind diese Probleme der Kulturschaffenden, ne? Ah, wahnsinnig.
Hast du eine Lieblingsredenswendung jetzt aus all dieser ganzen Zeit, die du dich mit diesen ganzen Dingern beschäftigt hast?
Es wechselt immer, je nachdem, welchen Text ich gerade am liebsten vortrage. Das ist ja auch so ein komisches Phänomen, wenn man mal die ganzen Poetry Slammer fragt. Tatsächlich gibt es Texte, auf die hast du gerade richtig Lust, die machst du auf der Bühne und die brennen. Und wenn du dann so einen Text machst, auf den du gar nicht so Lust hast, der gerade nicht so brennt und der in der letzten Woche noch gebrannt hat, also in der Woche jetzt auf einmal nicht mehr. Du machst es genauso, du schwörst, du machst es genauso betont, genauso aufgebaut, voll, aber keiner reagiert. Dann denkst du, was ist denn jetzt los? Und wenn du dann ein Gespür dafür entwickelst, für welchen Text es jetzt an der Zeit ist, dann hast du diesen quasi als deinen aktuellen Lieblingstext. Und bei mir ist das gerade das Blaue vom Himmel. Mhm. Ja, das ist aus dem neuen Buch, Die Kuh vom Eis. Genau, und die macht gerade Spaß, aber je nachdem, vielleicht klappt der jetzt irgendwann mal nicht und dann mache ich, glaube ich, lieber einen anderen und dann würde ich sagen, das ist die Redensart, die ich gerade am liebsten mag.
Aber das heißt schon, du musst halt schon auch in dir spüren, dass das gerade der Text ist, auf den du selber Bock hast, um ihn vorzutragen, damit es am Ende auch funktioniert. Also wenn du jetzt irgendwie sagst, so, weiß nicht, Heidewitzka habe ich schon 700 Mal gemacht und ich habe echt keinen Bock mehr und dann sagst du, okay, komm, die wollen das hören, jetzt mache ich das. Mhm. Dann kann das auch in die Hose gehen.
Absolut. Also Poetry Slam ist ja eine sehr unmittelbare Form der Kulturveranstaltung. Das heißt, zwischen Publikum und Künstler gibt es kaum Abstand. Das bedeutet, dass wir auf der Bühne auch tatsächlich die ganzen Künstler selbst sehen. Das sind keine Schauspieler, die in Rollen schlüpfen, sondern das sind in der Regel sie selbst. Und mit ihren Gedichten machen sie auf der Bühne das lebendig, was sie beim Aufschreiben gefühlt haben und leben es auf der Bühne nochmal aus. Und hinter jedem Text steckt eine Motivation, die auf der Bühne dann eben ja, wieder ausgelebt wird. Und wenn ich beim Schreiben von die Kuh vom Eis so total sauer war, ne? Oder beim Schreiben von wie ein Schneekönig total glücklich, dann muss ich gucken, für welche Stimmung bin ich jetzt bereit, auf der Bühne sie auszuleben. Und das ist das Tolle beim Slam, dass man tatsächlich sehr gezielt, sehr wahr, sehr nah die ganzen Leute auf der Bühne alles wiedererleben sieht.
Hm. Du bist ziemlich erfolgreich unterwegs gewesen. 2014 bist du deutscher Meister geworden. Ist das was, wo du auch so bewusst drauf hingearbeitet hast? Ist das schon so irgendwie so die Königsdisziplin?
Es gehört ja quasi zum guten Ton des Poetry Slammers zu sagen, dass es nicht ums Gewinnen geht, was tatsächlich auch an 361 Tagen im Jahr stimmt. Allerdings gibt es tatsächlich diese 4 Tage im Jahr eines Poetry Slammers, wo das Gewinnen jetzt, sagen wir mal, auch gerne in Kauf genommen werden würde und das sind eben die deutschen Meisterschaften. Und da wird zwar immer noch groß behauptet, dass man das ja eigentlich sagt, das ist ja nur ein Spiel, das geht ja gar nicht ums Gewinnen, aber wenn man mal guckt, wie die Leute drauf sind bei diesen Meisterschaften, dann merkt man schon, das ist schon eine große Sache. Ich hatte jetzt tatsächlich, ich hatte mich schon immer darüber gefreut, wenn ich Meister geworden wäre. Und als Meister bin ich ja offenbar dazu in der Lage, grammatikalische Sätze richtig zu bilden.
Ja, ich als Journalist auch
übrigens. Ja, wir machen das super.
Ja.
Aber das war jetzt, ich wäre jetzt nie traurig gewesen, wenn es nie geklappt hätte.
Was macht dir dabei am meisten Spaß? Ist es das Schreiben? Ist es das auf der Bühne stehen? Es ist ja meistens auch ein ziemlich begeisterungsfähiges Publikum, was auf Poetry Slams mit dabei ist, ne?
Wenn es diesen Moment gibt, dass da tatsächlich wie jetzt dieses Jahr bei den Meisterschaften in Stuttgart im Finale 2000 Leute sitzen, Dresden waren es 1500.
Und hinterher aufstehen
auch. Und dann aufstehen und so, das ist natürlich super, das kann man sich ja gar nicht ausmalen, das findet aber auch wirklich auch nur einmal im Leben statt, so, ne? So eine Eskalation und das ist schon was ganz Besonderes. Was mich reizt, also auf der Bühne stehen, das ist, ich würde es nicht machen, wenn ich damit kein Geld verdienen würde. Schreiben finde ich super, da kannst du daheim bleiben, da siehst du deine Freundin, dann siehst du deine Kumpel, super, aber tatsächlich musst du als Slammer 5 Tage die Woche rumfahren, damit du über die Runden kommst und weil auch die Nachfrage gerade so groß ist, dass du sie kaum bewältigen kannst, ohne 5 Tage die Woche unterwegs zu sein. Und das wird dann schon einfach tatsächlich eher Job und weniger Berufung im romantischen, oh Gott, schaut her, ich bin Dichter, ich kann nicht anders Sinne.
Lieber große oder lieber kleine Bühnen?
Lieber kleine Bühnen. Also das mit den Poetry Slam ist ja ziemlich gewachsen und irgendwie ist es mehr in Richtung, ist es in der Größe gewachsen. Es ist jetzt nicht wesentlich dichter geworden, sondern das Volumen, das die ganze Szene einnimmt, ist stark angestiegen. Es wurde weniger gefüllt. Es kann gar nicht so schnell gefüllt werden, wie es wächst. Und das führt schon zu ziemlich absurden Zuschauerzahlen von bis zu 8000 Leuten. Gerade die Jungs und Mädels in Hamburg machen da eine fantastische Arbeit. Das ist ein unfassbar professioneller Betrieb und die machen da wirklich wahnsinnig gute Events. Dieses Jahr, glaube ich, im Stadion vom FC St. Pauli, im Millerntor-Stadion, was weiß ich, wie viele Leute da kommen werden, 8000, 9000, ich weiß es nicht.
Aber ist das dann noch so wie der Zauber vom Anfang? Ich meine, wenn das dann in so Mario-Barth-mäßigen Hallen stattfindet, oder ist das dann nicht auch schon ein bisschen so der Ausverkauf dieser ganzen Nummer?
Es ist nicht unbedingt ein Ausverkauf. Dazu sind die Eintrittszahlen immer noch zu billig und die Lineups auf der Bühne tatsächlich noch nicht so, dass man sagen würde, das ist jetzt dieser mainstreamige Pop-Glanz, sondern das ist auch immer noch eckig und kantig. Mhm. So, das ist eigentlich nichts, was du so vor 8000 Leuten präsentieren kannst. Das ist eigentlich so nicht mehrheitstauglich, aber so das ganze Format zieht die Leute eben an. Also ich persönlich sehe keinen Reiz drin. Ich würde als Zuschauer mich fragen, da steht jetzt wirklich nur ein Typ, den ich über eine Videokamera auf eine große Leinwand übertragen sehe, so das angespuckt werden in der ersten Reihe und das, das Sehen der Schweißporn auf der Stirn des Künstlers oder der Künstlerin, das ist ja dann gar nicht mehr drin. Ich war in Hamburg da im Finale 2010, glaube ich, 5000 Leute. Mhm. Da waren zwischen dir oben auf der Bühne und der ersten Reihe im Publikum, keine Ahnung, gefühlte 20 Meter und das spürst du dann gar nicht mehr. Ich finde, also für mich ist das nur Stress. Ich finde, es gibt Leute, die mögen das, aber für mich sind solche großen Mengen Leute und ich alleine vorne nur Stress.
Was ist wichtiger, um ein Publikum zu begeistern? Einen Text unterhaltsam vortragen oder ein wirklich gut geschriebener Text?
Die Leute merken schon, wenn ein Text aufgebauscht wird, performativ. Und tatsächlich kann ein gut geschultes, emanzipiertes Slam-Publikum, das über Jahre hinweg viele verschiedene Slammer gesehen hat, auch einen guten Text von einem schlechten Text unterscheiden. Es gibt jedoch in der Slam-Szene natürlich hervorragende Performer, die es tatsächlich schaffen, auch halb hervorragend geschriebene Texte so auf die Bühne zu bringen, dass man vor Staunen den Mund offen hält. Und das ist ja auch ein Teil der Kunst. So. Und da würde ich mich auch nicht rausnehmen, dass ich schreibtechnische Schwächen mit performativem Tand versuche zu überblenden.
Du bist ja schon ziemlich präsent auf der Bühne und deine Texte sind ja auch nicht so ganz so einfach vorzutragen. Also stelle ich mir jetzt so vor, wenn man dir so zuhört, es sind ja Gedichte zum Teil auch recht verschachtelt und pointiert. Darf man nicht versemmeln, ne? Hast du das irgendwann mal gelernt, wie man ordentlich und unterhaltsam Gedichte vorträgt?
Ja, ich habe es quasi in 14 Jahren Bühnenerfahrung jetzt gelernt. Ich habe es mir einfach selber beigebracht. Es ist jetzt nicht so, dass ich jemals einen Kurs besucht hätte, aber was ich natürlich gemacht habe, ist, ich habe bei meinen Kollegen auf den Mund geguckt, ne? Und habe versucht, von den Kolleginnen zu lernen und zu schauen, wie die das machen, und habe einfach in den letzten 17 Jahren, glaube ich, den Großteil meiner Zeit auf oder vor Bühnen verbracht. Und das ist natürlich die für einen Autodidakten, wie ich es glaube ich bin, tatsächlich die beste Art zu lernen.
Jetzt schreiben ja nicht alle Poetry Slammer ihre Texte in Reimform. Kann man ja schon sagen, ist auch eine Kunstform. Dichter, hast du eben gesagt, den Schuh willst du dir aber nicht anziehen.
Ich würde mir ungern generell den Schuh des Künstlers anziehen. Ich habe immer so ein bisschen Angst vor dieser Rolle, vor diesem Pathos, der mit dieser Rolle mitkommt. Ich muss es nicht tun. Ich sehe mich immer eher als Dienstleister. Also das bedeutet, ich schreibe Texte, das ist mein Beruf, ich trage sie vor. Und ich habe das Gefühl, dass viele Künstler da draußen die Rolle des Künstlers so ausgefüllt sehen, dass der nicht anders kann, dass er das aus einem inneren Antrieb macht. Und das habe ich irgendwie nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn ich mit Slam kein Geld verdienen würde, dass ich dann würde ich Erzieher lernen, ja, oder Krankenpfleger oder was anderes so, ne? Und ich weiß es nicht. Also deswegen ist so ein innerer Konflikt. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich keine Ahnung habe oder sehr jung bin oder noch einfach von diesem Sog der Arbeit und des Erfolgs da so ein bisschen aufgesogen werde und zerrieben werde und einfach gestresst gerade bin. und das nächste Woche anders dann schon wieder sehe. Aber momentan würde ich sagen, wäre jetzt nicht schlimm, wenn ich jetzt nicht müsste.
Klingt auf jeden Fall recht pragmatisch und natürlich auch sehr unromantisch. Du hast eben schon gesagt, wir haben ja so diese romantische Vorstellung des Schreibens abends mit einem Glas Wein in der Hand an so einem alten Schreibtisch, handgeschrieben, und dann zupfst du da so Gedichtlein auf Papier. da bist du weit von entfernt.
Ja, ich mag auch das einfach beim Slam, dass du quasi im Publikum sitzt und hast eben an der Bar mit dem einen Typen im Borussia Dortmund Trikot ein Bier getrunken, ihr seid irgendwie ins Gespräch gekommen und auf einmal steht er auf der Bühne. Und denkst, ja, der ist ja krass, der trägt jetzt ein Gedicht vor. Hm. Und diese Demokratisierung der Poesie, dass sie für alle da ist und dass sie unabhängig von deinem Bildungsstand oder deiner Herkunft tatsächlich von dir machbar ist, das ist einfach ein immer noch wahnsinnig schöner Gedanke des Slams, der immer noch auf jeden Fall lebt. Der Slam ist immer noch eine offene Einladung an alle Menschen da draußen mit Stift und Zettel oder auch mit Stimme oder ohne, für jeden Menschen auf die Bühne zu kommen und sich mitzuteilen. Hm.
Okay, jetzt haben wir schon festgestellt, Poetry Slam ist schon auch ein Job für dich, aber das ist ja nicht das Einzige, was du machst. Du arbeitest auch mit Demenzkranken, reden wir gleich auch noch ausführlich drüber. Was ist da im Moment so für dich wichtiger?
Für mich wichtiger ist auf jeden Fall die Arbeit im Bereich Wegworte, so heißt das Projekt. Mhm. Das bedeutet, in Fortbildung zeige ich dann Angehörigen und Pflegekräften von Menschen mit demenziellen Veränderungen, wie sie das kulturelle Leben ihrer Angehörigen oder ihrer Klienten, wie man so sagt, kulturell aufwerten können und ein bisschen hochwertiger gestalten können und klassische Gedichte in Pflegeabläufe implementieren können. Mhm. Und das macht Spaß, das ist super geil, finde ich irgendwie cooler.
Jetzt haben wir schon viel darüber gesprochen, warum du das machst und wie du das machst. Und lass doch mal hören, wie das klingt, wenn du das machst mit den Gedichten auf Bühnen. Hättest du da irgendwas für uns am Start?
Kann ich machen. Ich könnte die Kuh vom Eis vortragen.
Warum eigentlich
Oder
nicht?
Nee, pass auf, ich mache Alter Schwede, das ist lustiger.
Tatsächlich?
Soll ich machen?
Gerne.
Ja, okay, das ist aus Holger die Waldfee, so heißt das Buch da. Und das ist Alter Schwede. Damit stand ich 2014 im Finale in Dresden.
Ich kenn's schon, ich freue mich drauf.
Ach, cool. Im Wald fiel Schnee auf kaltes Holz, der tagsüber ein wenig schmolz und nachts gefror zu langen Zapfen. Bis auf das schwere Schneeschuhstapfen des durch die Schneeschicht gehenden Schweden war es still im Wald, der jeden Schritt, der seine Stille störte, durch tausend dunkle Ohren hörte. Und tausend dunkle Augen sahen einen alten Schweden nahen und vorübergehen. Er trug bei sich, gut geschliffen, der Griff vom Greifen abgegriffen, eine Axt, eine von jenen Exemplaren, die in Schweden die gerade 13 Jahre alten Knaben schon vom Staat erhalten. Und durch den Widerstand des tiefen Neuschnees der Polarnacht liefen ein alter Schwede, seine Axt, und währenddessen starb ein Lachs. Wobei ich auch nicht genau weiß, wieso, aber irgendwas Skandinavisches musste rein und dieser Stern mit Lachs, besser geht's ja gar nicht. Und Schnee fiel aus dem Firmament auf einen Weg, den der nur kennt, der ihn zuallererst gegangen. Der Schwede und die Axt gelangten schließlich an den Rande einer Lichtung, auf der sich ein kleiner Obelisk aus Stein befand. Und vor dem Obelisken stand, verziert mit Runen und Popanz, ein Schrein, aus dem der Lichterglanz von Kerzen wie schon jahrelang die Dunkelheit der Nacht bezwang. Der Schwede trat zum Schrein heran, setzte sich davor und dann zog er sich in aller Ruhe. Zuerst die schneeverklebten Schuhe und dann den Rest der Schwedentracht aus und saß nun in der Nacht, so wie wer ihn schuf und hob die Axt hoch wie zum Gotteslob und murmelte auf Schwedisch jenen Zauberspruch des alten Schweden, so wie sicher tausendmal zuvor bei diesem Ritual. Nach den ersten Versen stand der Opa aus dem Schwedenland auf und tanzte wild im Kreise, wobei er weiterhin ganz leise und wie von Sinnen Formeln sprach, um mit der letzten Silbe nach Norden hin sich zu verneigen, sich dem Nordstern nackt zu zeigen, der Götteraugenlicht zu blenden mit unrasierten Männerlenden und eine Axt in seinen Händen die Zeremonie zu beenden. Da schwang der mystisch aufgegeilte Schwede seine Axt und teilte geradewegs die erste Fichte, die er vor die Klinge kriechte. Des Schweden Schläge jäh durchdringen den stolzen Leib aus Jahresringen, bissen sich durch die Geschichte, machten Ring für Ring zunichte, hackten Kleinholz und entzweiten zu Holz erstarrte alte Zeiten, als schoss aus einem Holzgewitter ein Wirbelsturm aus Regensplitter, und als der Fichtenstamm hernach mit lautem Krach zu Boden brach, schlug der Schwede weiter auf den ausgenockten Baumstamm drauf. Schwere Schwedenschläge bebten, Säge, Späne, Schwaden schwebten, und als der letzte Schlag verklungen, waren auch die Schwaden ganz verschwunden, und er stand allein im Wald. Ein Schwede, müde, nackt und alt. Und dort, wo eben noch so stolz die Fichte stand, stand nun aus Holz, formvollendet, praktisch ein Musterbeispiel für Design, das schönste Ende einer Fichte, ein Meilenstein der Schnitzgeschichte, ein Werk von Schweden, Axt und Hand und altem Schwedensachverstand, so ästhetisch, so genial. Ein Regal. Ein Möbelstück, wie es der Schwede seit vielen Jahren so wie jede Nacht zu sich nach Hause trug und dort mit seiner Axt zerschlug. Denn niemand soll die Tradition, die seines Vaters Vater schon an seinen Sohn, als er starb, mit letzten Atem weitergab, kennen. Jenen Bund der Schweden, die nur mit einer Axt aus jedem Baum ein Möbel bauen können und die sich selbst IKEA nennen. Eines Nachts jedoch geschah, als gerade alles so wie immer war, etwas Unvorhersehbares. Neblig, kalt und finster war es, als der alte Schwede schwitzend, nackt an einem Tischchen schnitzend, eine Fee im Wald entdeckte, die sich dort vor ihm versteckte. Ertappt schlich sie zum alten Schweden, um diesen dann zu überreden, ihr eine Schrankwand zu kreieren. Sie würde gerade renovieren, dafür hätte er dann noch 3 Wünsche als Belohnung frei. Doch der alte Schwede blieb hart, was sie zur Weißglut trieb. Immer lauter wurde die Fee, erhöhte erst sein Wunschbudget, warf sich dann mit aller Kraft auf den Schweden, der den Schaft der Axt der Fee entgegenschlug, die im vollen Feenflug mit dem Kopf dagegen prallte und unsanft auf den Boden knallte. Und wie sie nach dem schweren Schlag im Sterben vor dem Schweden lag, hat die Fee es gerade geschafft, bevor sie ward, dahingerafft, im letzten Atemzug den Schweden mit einem Fluch noch zu belegen. So sollen sein Wirken und sein Tun und alle seine Möbel nun sein von niedrer Qualität und geringer Stabilität, sollen beim Anblick schon erzittern, beim Zusammenbauen splittern, dass sich sogar die stärksten Mannen den Imbus in die Beine rammen, die Bauernleitungen für Torben, Salmi, Billis, Mörr und Jorgen und wie immer sie auch heißen, in blanker Hysterie zerreißen, den Nutzer beim Benutzen quälen und immer sollen Schrauben fehlen. Es soll das Holz in seinen Händen zu ausgeschützten Waldbeständen gepressten Spanholzplatten werden. Lack soll dieses Leid verbergen, alle Schubladen sollen klemmen, die Märkte sollen sie überschwemmen, dass das Elend die 4 Wände der armen Kunden weltweit schände, die beim Kaufen unvermessen Röttbula und Hotdogs fressen. Und er lag dann ihren Wunden. Der Fluch ward an die Welt gebunden und er wirkt heute noch immer, wirkt in jedem Kinderzimmer. Kein Ort bleibt von ihm verschont, ob man dort lebt oder dort wohnt. Jedes Stück aus dem blau-gelben Katalog wird noch im selben dunklen Wald der Welt vom alten Schweden hergestellt. Und auch jetzt grad hebt er die Axt und irgendwo stirbt noch ein Lachs.
Mein Gast heute Morgen ist Poetry Slammer Lars Ruppel. Ein Projekt von dir, hast du eben schon erzählt, heißt Wegworte. Da trägst du selbst Gedichte demenzkranken Menschen vor oder schulst auch andere Menschen quasi im Umgang mit demenzkranken Menschen. Warum ausgerechnet Gedichte?
Gedichte sind einfach wesentlich schwieriger vorzutragen und ich finde, allein das macht es schon zur Aufgabe oder zum Reiz, das Ganze ein bisschen versuchen, in die Altenpflege hineinzubekommen. Die Generation, die da gerade gepflegt wird, die hat ja auch tierisch Bock auf Poesie. Nur ist es halt einfach total schwierig, die Gedichte vorzutragen. Für jede Pflegekraft, für jeden Angehörigen ist es viel leichter, so einen schönen Volksmusiksender anzumachen oder die ganzen oder einen Fernseher anzumachen. Mhm. Das wird auch allzu häufig gemacht, weil Pflege einfach super anstrengend ist. Da hat man wirklich andere Sachen zu tun, als seinem Angehörigen oder seinen Klienten dann auch noch zu versuchen, ein kulturelle, würdevolles Altern anzubieten. Ja? Mhm. Also die Menschen, die da gepflegt werden, die schaffen sich ja ihr ganzes Leben lang ein kulturelles Profil. Die lesen Bücher, die gehen in Theater, die hören Radio und wenn sie dann in die Pflege kommen, dann wird quasi wie so ein Buch geschlossen und dann nochmal rückwärts wieder aufgeblättert und so lange zurückgeblättert, bis man irgendwann bei den Kindernliedern ist, weil das Vergessen ja auch so epochal zurückläuft. Und das ist schade. Und wenn ich mir vorstelle, so ich komme mal in die Altenpflege so und dann finden die raus, dass ich das letzte KIZ-Album komplett mitrappen kann und dann drücken die einfach immer auf Play und dann rappt der Opa wieder so schön mit. Und wenn er wieder ein bisschen nervös wird, so dann drücken wir halt wieder auf Play und dann rappt er wieder. Mhm. So, das ist nicht fair. Mhm. Und ich finde, diese kulturelle Biografie, die sollte in der Pflege weitergeschrieben werden. Die Pflege sollte ein Ort sein, wo Kultur lebt. Und zwar von Seiten der Pflegenden, als auch von auf Seiten der Menschen, die gepflegt werden. Mhm. Und Poesie ist halt einfach so sperrig. Das ist halt wirklich einfach total schwierig, die vorzutragen. Du musst laut sprechen, du bist konfrontiert mit Sachen, die in den Gedichten drin sind. Das ist natürlich hart, du musst laut sprechen. Und dann werden sie auch noch kaum verstanden von den Senioren. Aber es ist eben ein wichtiger Bestandteil des kulturellen Lebens, der kulturellen Identität der Senioren und deswegen versuche ich dann möglichst das Vortragen dieser schweren Gedichte zu erleichtern. Nochmal zum Verständnis, ich trage da keine Slam-Gedichte vor, ich trage da schon klassische Gedichte vor.
Die aber vielleicht möglicherweise auch irgendwann mal von den Senioren in der Schule oder irgendwann im Leben gelernt wurden.
Auch auf jeden Fall und das sollte sich die Waage halten, denn nur das Wiedererkennen ist auch kein altern, wie ich es mir vorstelle. Also das immer nur das Abrufen, das repetitive Abrufen von Routinen, wie eben so beim Wiedererkennen der Glocke, was man ganz häufig hat, oder kein schöner Land oder die Lorelei, so, da machen die immer mit. Aber tatsächlich, wenn du es mal beobachtest, da gehst du 10 Minuten später ins Zimmer, sagst das gleiche wieder, da kommt genau derselbe Prozess wieder. Mhm. Muss man sich fragen, ist das ein bewusster Vorgang oder ein Automatismus? Und ich denke dann, gut, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass die Pflegekräfte eben nicht so Lust haben, die Gedichte vorzutragen. Und so darf Pflege nicht sein. Es darf nicht sein, dass auf einer Seite des Krankenbettes jemand keinen Bock hat. So, wenn dann so ein 20 Jahre alte Pflegekraft da steht und so vollkommen gelangweilt die Glocke vorträgt und die Oma reagiert halt, so wie sie gestern auch reagiert hat. Das ist nicht cool. Und deswegen möchte ich den Pflegekräften zeigen, wie sie es schaffen, jedes Gedicht für jeden Menschen vorzutragen. Also auch die Gedichte, die Senioren nicht kennen. Und wenn jetzt so eine Pflegekraft kommt und sagt, ey, Eugen Roth, das Schnitzel, super Gedicht, das trage ich vor. Dann zeige ich, wie sie das vortragen können, sodass es auch verstanden wird von jemandem, der nichts mehr hört oder nichts mehr sieht oder nichts mehr versteht.
Was passiert dann mit den Menschen, die das dann hören? Also mit den Senioren, die dann da in der Gruppe meistens, glaube ich, ne, sitzen? Also was löst das aus? Was bekommt man da so als Feedback dann?
Manche lachen sich total kaputt, manche empören sich, manche fragen interessiert nach, manche schlafen ein. Die Reaktionen sind ganz vielfältig. So, ne? Man kann in der Arbeit mit Menschen mit Demenz nicht immer so eine Konfetti-Parade erwarten und ein großes Wiedererkennen und Tränen in den Augen. Das soll es auch gar nicht sein. Es soll lediglich möglichst alltäglich sein. So die Pflegekräfte sollten dazu in der Lage sein, die Gedichte zu jedem Zeitpunkt im Tagesablauf vorzutragen und auch während Pflegeprozesse, während der Nahrungsanreichung, während des Aufstehens, während der Körperreinigung. Nicht nur in der Gruppe als Leseshow, das ist viel zu anstrengend, da bleibt auch im Alltag selten Zeit für, sondern wirklich alltäglich ebenso im Vorbeigehen mal eben ein Gedicht gemacht und so intellektuelle, kulturelle Anreize für die Senioren zu schaffen.
Ich habe mal ein Fernsehteam begleitet, während du Gedichte vorgetragen hast von einer Gruppe von Senioren, und da hast du am Ende dann einige gefragt, was war der schönste Moment in ihrem Leben, glaube ich. Und dann kamen da auch viele Informationen tatsächlich irgendwie bei rum. Ist das auch so, dass das dann irgendwas im Hirn auslöst? Also passiert dann irgendwas mit dem Erinnerungsvermögen in diesem Moment zumindest?
Ich kann es neurologisch nicht erklären, auf gar keinen Fall. Aus meiner Erfahrung heraus zeigt sich, dass im Laufe einer solchen Leseshow, die im Rahmen einer Fortbildung, einer Inhouse-Schulung in Pflegeeinrichtungen stattfindet, die Menschen auf jeden Fall kommunikativer werden und ich oder die das mit mir machenden Pflegekräfte es schaffen, auf jeden Fall so die Menschen so ein bisschen zu erreichen. Ne? Und auch Menschen, die jetzt länger schon nichts mehr gesagt haben oder die es schwierig sind zu erreichen, dann doch ein bisschen hervorzuholen. Und das dauert immer so ein bisschen, manchmal klappt es auch gar nicht, meistens klappt es eigentlich kaum und dann ab und zu klappt es super gut. Das ist einfach der Demenz geschuldet, dass das eine sehr schwierige Sache ist. Und wir nutzen viele Gedichte, um einfach nur quasi Kommunikationsanlässe zu bekommen. Zum Beispiel, man hat Mutters Hände von Kurt Tucholsky und es geht im Original so: Du hast uns Stullen geschnitten, du hast Kaffee gekocht. Du hast die Töppe rübergeschoben. Du hast hier wischt, du hast hier näht, du hast hier macht, du hast hier dreht. Alles mit deinen Händen. Das ist wunderschön, das geht dann immer so weiter. Wenn ich jetzt aber einen Mann da sitzen habe, dann muss ich davon ausgehen, dass der nicht gewischt und genäht hat. So. Und dann muss ich, trage ich ihm das Gedicht so nicht vor, sondern dann frage ich ihn, was haben Sie denn gemacht? Was sind Sie vom Beruf? Oder wenn ich weiß, was er war und er das vielleicht nicht mehr sagen kann, dann so, wenn ich weiß, er war Bäcker, so, dann sage ich, du hast die Brötchen gebacken und du hast den Teig ausgerollt. Mhm. Du hast das ganze Dorf mit frischen Backwaren versorgt. Alles mit deinen Händen. Und dann beim nächsten, wenn du es vielleicht nicht weißt, dann kannst du dann fragen, so, was haben Sie als Beruf gemacht oder was war das Schönste für Sie bei der Arbeit? Und so nutzen wir dann Gedichte lediglich als Kommunikationsstarter.
Es gab ja schon viele verschiedene Umfragen zu dem Thema, die immer zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Zum Beispiel eine von Forsa aus 2015. Danach hat jeder zweite Deutsche Angst vor Demenz. Ist ja auch eine schlimme Vorstellung, wenn man plötzlich sein Leben, seine lieben Menschen und am Ende vielleicht auch sich selbst vergisst. Wie siehst du das mittlerweile? Ich meine, du arbeitest selbst sehr viel mit deinem Hirn. Macht dir das Angst oder hat der Umgang mit demenzkranken Menschen da irgendwas in dir verändert und auf deine Sicht auf die Krankheit?
Ja, sie hat, ich nehme das so ein bisschen, würde es so ein bisschen mehr hinnehmen. Also tatsächlich ist die Angst vollkommen berechtigt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man dement wird, immer höher wird, weil wir einfach sehr, sehr alt werden und das irgendwann einfach nur noch eine logische Konsequenz ist. Das ist kein Schicksalsschlag, finde ich mehr. Und ich will das nicht sagen, dass das Positives ist, so fürchterliche Hölle, ne? Aber es ist nichts, was auf dich, über dich hineinbricht und was das Schicksal, dass das Schicksal jetzt ausgerechnet dich ausgesucht hat, die Wahrscheinlichkeit ist einfach verdammt hoch. Mhm. Und deswegen sollte die Gesellschaft, die, ich meine, ich glaube, ich habe eine Lebenserwartung von 94 oder so, das ist absurd hoch. Und die Gesellschaft, die jetzt noch das mitentscheiden kann, sollte dafür sorgen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die das tatsächlich einfach dann akzeptiert und nicht als, als ein einbrechendes Gewitter betrachtet und dann total überrascht ist, dass der Opa nichts mehr weiß, sondern es einfach hinnehmen und möglichst Lebensstrukturen und Wohnstrukturen und Familienstrukturen versucht zu schaffen, die es den Menschen mit Demenz ermöglichen, würdevoll zu leben, trotz Vergessens. Und dann ist das tatsächlich einfach nur eine Phase, die ist halt so.
Es passiert halt so, wie wir am Anfang, wenn wir ins Leben reintaumeln, lernen müssen, vergessen wir halt am Ende.
Ganz genau. Und wie wir in der Pubertät irgendwie vollkommen alles nochmal umkrempeln und uns ganz umstülpen, ist das auch lediglich eine Phase des Lebens. Und die kann, wenn das ganze Umfeld, das familiäre Umfeld, das architektonische Umfeld, das pflegetechnische Umfeld mitspielt, auch toll sein. Das kann super sein.
Hm. Du hast ein Buch zu dem Thema geschrieben, Geblitzdingst, Slam Poetry über Demenz. Geblitzdingst ist ein Begriff aus dem Film Men in Black, ne?
Genau. Also es ist eine, ich habe es herausgegeben, das ist eine Sammlung von Texten von ganz vielen Poetry Slammern und Poetry Slammerinnen, die sich mit dem Thema Demenz auseinandergesetzt haben. Hm. Das sind Texte unterschiedlichster Art, ganz vielfältig, wie Slam halt auch eben ist, mal gereimt, mal nicht gereimt, mal lustig, mal nicht lustig, mal lustig, mal ernst lustig. Und genau, die setzen sich da mit dem Thema Alter, Leben mit Menschen im Alter auseinander und eben auch zum Thema Demenz.
Das fand ich ganz spannend. Hast du dazu bewusst aufgerufen oder gab es diese Texte tatsächlich schon? Also setzen sich so viele Menschen in der Szene auch mit diesem Thema auseinander?
Also ich leite das Wegworte-Projekt als Fortbildungsprojekt jetzt seit 2009. Mhm. Ich habe dann aber 2013, glaube ich, einen Kollegen auf der Bühne gesehen, David Friedrich, der hatte einen Text über seine Großeltern geschrieben, wobei die Mutter, glaube ich, Demenz hatte. Mhm. Und das hat mich so wahnsinnig berührt. Und dann dachte ich, wieso hast du denn noch nicht so einen Text? Und wer hat denn da draußen noch so tolle Texte? Weil es ist eine ganz wahnsinnig nahe und ehrliche Auseinandersetzung mit dem Thema, die David da gemacht hat. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, da gibt es tatsächlich viele Leute, die darüber schreiben. Ist ja auch logisch. Ne? Also klar, das sind alles so Millennials, so deren Omas und Opas sind halt jetzt, kommen jetzt in das Alter.
Klar.
Und da habe ich gesehen, da sind richtig tolle Texte und irgendwann gedacht, ja Mensch, wie viele sind das jetzt so und wie viele sind da noch draußen? Habe ein bisschen intensiver gesucht, natürlich auch dazu aufgerufen in den entsprechenden Netzwerken und tolle Rückmeldungen erhalten. Und wir mussten ganz vielen Leuten dann sagen, dass das jetzt, dass es nicht geklappt hat, weil wir einfach nur gewisse Texte, also eine gewisse Anzahl von Texten reinnehmen konnten. Und das Ergebnis ist, finde ich, extrem schön. Es spiegelt in allen Farben das Leben mit Demenz und das Leben mit Menschen mit Demenz wieder. Und ich kann es nur empfehlen, was ein bisschen blöd klingt, weil es mein eigenes Buch ist.
Ist in Ordnung. Okay. Stimmt das, dass du immer schon so ein bisschen auch ein Selbstdarsteller-Typ gewesen bist? Muss man vermutlich auch sein, wenn man gerne auf Bühnen steht. Aber ich habe gelesen, dass du mit ein paar Freunden mal irgendwie, ich glaube so Schulzeiten noch so Jackass-mäßige Sachen gemacht hast.
Ja, also ich glaube schon, dass man es ein bisschen mögen muss und schon auch gerne angeguckt werden sollte und damit kein Problem haben sollte, wenn einem Leute zuhören, wenn man was sagt. Tatsächlich hatte ich auch mal mehr von dieser extrovertierten Seite. Ich hatte früher das schöne Hobby, in Gebüsche zu springen. Wir nannten das Bushjumping
oder
Hackdiving.
Oh ja,
das ist super geil. Also das ist, wenn die Hörerinnen und Hörer interessiert sind, ich biete dazu auch Fortbildung an. Also
ich entschuldige mich jetzt an dieser Stelle nochmal bei allen Menschen, deren Vorgärten wir ruiniert haben.
Ja, ne? Aber die regenerieren sich ja ziemlich schnell.
Ja, ja.
Aber toll, ich glaube, da spricht ein Fachmann auch. Das macht natürlich riesigen Spaß, aber dann so habe ich dann tatsächlich mal, in dieser Zeit habe ich dann Poetry Slam getroffen. Also ich war sehr nah dran am Gebüsch und sehr weit weg vom Buch und hatte wirklich im Traum nicht daran gedacht, mal ein Gedicht zu schreiben. Also mein Hobby war, den Weißdorn zu besiegen, ja, oder den Brombeer, ja.
Buchs.
Aber den Buchs. Aber nicht Gedichte schreiben. Und dann aber in dieser Phase lernte ich Slam kennen als Bühne, wo mir noch mehr Leute zugucken konnten beim verrückte Sachen machen. Und tatsächlich hat mich das dann ziemlich schnell so begeistert, dass ich noch während meiner Schulzeit, während meines Abiturs, so mit 17, 16, war ich, glaube ich, so viel Slam gemacht habe, dass meine Schulnoten schon ein bisschen gelitten hatten. Und mein erfolgreich mit 3,6 abgeschlossenes Abitur ist da auch ein Zeuge von. Und brachte mich letztendlich auch dazu, dann meinen Eltern sagen zu können, ach, hier, Moni Ecki, pass auf, ich werde Dichter, ich mache keine Ausbildung, ich mache kein Studium.
Ja, genauso. Und ein großer Jubel im Haus.
Ja, ja, das war super. Aber tatsächlich haben sie es sehr gemocht und sie haben ja auch gesehen, dass ich das mit voller Energie, voller Hingabe und voller Liebe mache und haben wahrscheinlich gewusst, kaum einen anderen Beruf werde ich mal so ausüben, wie ich das jetzt damals schon tat mit Slam.
Ich sage jetzt mal so einen ganz spießigen Satz, du hast aber dann tatsächlich nichts Ordentliches gelernt, ne? Also kein Studium, keine Absolut. Ausbildung, ja. Das heißt, das war schon eine bewusste Entscheidung.
Es war schon eine bewusste Entscheidung, wobei mir damals schon, 2004, als ich mein Abi gemacht habe, so ein paar Zweifel gekommen waren, ob denn ein Soziologiestudium auf Bachelor wirklich was Anständiges sei und ob das so richtig, ja. ob das so richtig die Leute so wahnsinnig weiterbringt. So, ne? Und da habe ich so dieses ganze Schulsystem so ein bisschen angefangen zu hinterfragen und dachte, nee, also irgendwie fühle ich mich nicht qualifiziert durch das, was da angeboten wird und möchte mich auch nicht mehr dieser Lernsituation aussetzen, die ich jetzt gerade 13 Jahre lang abgeschlossen hatte. Und habe eher dann so Learning by Doing mäßig das gemacht und habe auch natürlich damals schon so ein bisschen erkannt, dass Slam Potenzial hat, noch weiter zu wachsen. Das ging rasant in dem Jahr, in dem ich angefangen habe, bis zum nächsten Jahr. Da waren schon die Gagen so auf einmal so hoch, dass ich dachte, sag mal, wie viel sollst du denn jetzt noch verdienen, als keine Ahnung, was du dann eben geworden wärst. Und habe gemerkt, ja, da ist noch Potenzial nach oben und setze mal auf das Pferd.
Ich sehe schon, finanzielle Probleme ist gerade kein Thema.
Ich arbeite ja auch wie die Hölle. Also ne, selbstständig und dann viel arbeiten, das klappt natürlich dann. Und dann musst du dir auch weniger Gedanken machen. Dann kannst du auch mal den guten alten Tetrapack-Wein von früher dann irgendwie im Regal stehen lassen.
Und endlich mal den SUV kaufen.
Ja, genau.
Ich lasse nochmal kurz den Spießerpulli an. Das ist ja schon eine recht junge Szene. Du bist jetzt 31, richtig?
Ja.
Ist man irgendwann zu alt, um auf so einer Poetry-Slam-Bühne zu stehen?
Also wenn man sich mal anguckt, wer eigentlich so im Kabarett und Comedy und Fernsehmoderations-Entertainment-Bereich auf der Bühne steht, da bin ich ja tatsächlich noch nicht mehr im Ansatz irgendwie in diesem Altersspektrum.
Ja, so. Da musst du noch ein bisschen reifen. Ne?
Ja, ja, genau. Also die Leute, tatsächlich ist es, haben wir das auch früher häufig beobachtet, so wir waren früher im Kabarett Kabarettbereich viel unterwegs als mit meiner Boygroup Smart. Mhm. Wir hatten so eine Boygroup, eine Poetry-Slam-Boygroup und da hatten wir so einen in der ziemlich bekannten Schweizer dabei, Gabriel Vetter, der hatte gerade einen Salzburger Stier gewonnen und da sind wir so auf jeden Fall schon so in Kabarettbereiche geraten, so wo wir uns gar nicht gesehen hätten. Und da hat man schon gemerkt, die Leute nehmen einen nicht ernst. Das ist halt das Publikum, was dann auch so ordentlich bezahlt und dann nachher beim Merlot in der Hand dann auch nochmal darüber sinniert, wie das war und so. Ne? Und
Blumenkohlfeld habe ich da mal irgendwann gehört, ist da die Pastabezahlung.
Blumenkohlfeld?
Ja.
Ach so, von den Köpfen her? Ja, perfekt. Also von der Frisur.
Ja, genau. Und auch von der Farbe so ein bisschen.
100%. Und da hat man gemerkt, die nehmen uns hier, die können uns gar nicht, uns fehlt der intellektuelle Unterbau dafür. Und ich merke das auch immer wieder, dass es Themen gibt, wo ich an meine Grenzen stoße und denke, wenn ich das dem Publikum erzähle, die zerreißen mich. Also die wissen das besser. Die wissen, dass das von mir jetzt nur eine oberflächliche Einschätzung ist. Und deswegen entwickeln sich natürlich im Alter auch neue Themenbereiche für einen selbst. Und das ist ein toller Prozess.
Ich würde dir jetzt noch eine Minute geben, um deinen intellektuellen Unterbau zu beweisen.
Gerne. Wie?
Vielleicht mit einem kleinen, kurzen Rausschmeißer-Gedicht. Hast du sowas?
Das erste Gedicht, welches ich jemals geschrieben habe in meinem Leben. Da war ich 8 Jahre alt. Es war eine Hausaufgabe, war aber eine grammatikalische Übung zum Thema Steigerung von Adjektiven. Ging so. Der Hase hoppelt schnell, der Strauß rennt schneller, der Falke fliegt am schnellsten. Das Haus ist hoch, der Kirchturm ist höher. Da waren Rechtschreibfehler drin, lese ich mit. Höher. Der Wolkenkratzer ist am höchsten. Der Wurm ist kurz. Der Babywurm ist kürzer, die Ameise ist am kürzesten. Das O ist fast rund, der Mond ist runder, der Ball ist am rundsten. Und also das war jetzt aus der dritten Klasse, jetzt kommen noch drei Zeilen, die besten meines Lebens, weil also besser ging es nicht mehr da in diesem Heft, das war so ein DIN A5 Heft aus der Grundschule, stand, Rauschgift ist giftig, Öl ist giftiger. Und ganz unten stand wirklich wahr, Gift ist am giftigsten.
Da steckt ganz viel Weisheit drin.
Ich weiß.
Poetry Slammer Lars Ruppel. Wenn ihr ihn mal live sehen wollt, schaut auf seiner Homepage vorbei, verlinken wir euch auf dradiowissen.de. Und wenn euch das Thema Demenzkranke und Poetry Slam interessiert, dann könnt ihr auch mal in das Buch von Lars reinschauen. Geblitzt Dingst Slam Poetry über Demenz ist eine Sammlung zum Thema. Lars, vielen Dank für deinen Besuch und noch einen schönen Sonntag.
Danke, wünsche ich auch.
Tschüss, mach's gut.
Tschüss.
Dradiowissen, dein Sonntag.